Hallo zusammen. Zunächst mal möchte ich sagen, dass es schön ist, wenn der Aufruf für die Kinderstunde kommt und dann der halbe Saal leer ist, weil das zeugt von etwas sehr Gesundem, ja, das nämlich in allen Altersklassen Leben da ist, ja, und das finde ich so wichtig in Gemeinde. Ich werde heute über Gemeinde sprechen. Und zwar nicht über Gemeinde im Sinn, wie Gottesdienste gestalten sind, zu sind oder so, sondern wie ist Gemeinde zu leben. Ja, das, was ich mitgebracht habe heute, ist ein Teil eines mehrstündigen Seminarblogs, den ich manchmal halte für Leiter. Und das ganze Ding heißt Leben in Gottes Dimensionen, ja. Und dieses Unterkapitel ist die Gemeinde als Glaubensgemeinschaft und Lebensgemeinschaft. Und bevor ich aber mit dem Thema anfange, wollte ich euch noch kurz grüßen. Ich bin heute allein da. Meine Frau ist noch unterwegs, ist im Moment in Frankreich, kommt heute Abend zurück. Meine Töchter wollten unbedingt in Ulm in die Gemeinde gehen, also habe ich sie gelassen. Und ich weiß, dass einige von euch mitgebetet haben. Ich weiß nicht, wer es nicht weiß und wer weiß, aber unsere Tochter ist vor 10 Wochen sehr schwer verunglückt und war lange im Krankenhaus, ist nun seit einigen Wochen wieder zu Hause, hat bis letzten Donnerstag intensive Reha gehabt, jeden Tag 2,5 Stunden Aufbautraining, Gehlernschule. Also es bedeutet nicht, dass sie vorher nicht gehen konnte, aber es ist einiges an Motorik, was ich wieder neu einschleifen muss. Und wir danken euch auf jeden Fall für eure Gebete. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Eva hat dadurch, dass sie sich das Gesicht zertrümmert hat, ist sie im Moment recht gut rekonstruiert, aber sind gewisse Unsymmetrien drin und die Ärzte haben Bedenken, wenn jetzt in der Pubertät der Wachstumsschub kommt im Gesicht, dass es nicht gleichmäßig wachsen wird. Da haben wir echt ein Anliegen. Also es sind schon mehrere plastische OPs geplant, aber uns am liebsten, wir würden ohne auskommen. Und dadurch, dass sie hatte sich ja 5 Wirbel gebrochen, 2 davon instabil, und einer ist so strukturell beschädigt, dass sie jetzt nach dem Zusammenwachsen einen Knick von 20 Grad in der oberen Brustwirbelsäule hat, was einen Buckel gibt und Fehlhaltungen und Folgen dann auch für die Lendenwirbelsäule. Und da sind wir echt am Herrn dran. Und sagen, okay, es kann auch anders gehen, ja. Ich selber habe ein Zeugnis, dass ich Dinge überlebt habe, wo mich alle abgeschrieben hatten, ja. Und wie wir heute schon gehört haben, der Körper ist ein Wunderwerk Gottes. Und wenn Gott da auch noch richtig reinspricht und reinhaucht, dann ist alles möglich. Auf jeden Fall möchten wir euch wirklich danken für eure Gebete und eure Unterstützung. Fangen wir mal mit dem Thema an. Ich fange mit einem Zitat an von Fjodor Dostoevsky. Der hat mal geschrieben, ich habe mich schon 1000 Mal über die Fähigkeit des Menschen gewundert, das höchste Ideal neben den niedrigsten Gemeinheit in seiner Seele hegen zu können und beides gleichzeitig mit vollkommener Aufrichtigkeit. Ja? Gleichzeitig in unseren Seelen können die niedrigsten Gemeinheiten und die höchsten Ideale da sein. Ich glaube, ich habe im Dezember, als ich das letzte Mal da war, erwähnt, Solzhenitsyn hat auch mal gesagt, die Grenze zwischen Gut und Böse geht nicht zwischen Ländern und geht auch nicht zwischen Menschengruppen, sondern durch das jedes einzelne Herz eines jeden einzelnen Menschen. Warum ist das wichtig, wenn ich über Gemeinde rede? Werden wir vielleicht am Schluss verstehen. Aber zunächst mal möchte ich kurz über den Begriff Gemeinde sprechen. Welches griechische Wort benutzt das Neue Testament für Gemeinde oder Kirche? Also kommt. Ah, kommt. Ekklesia. Fangfrage, Entschuldigung. Koinonia ist Gemeinschaft, das ist eine andere Konnotation. Und ich werde heute aus Zeitgründen nicht in die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes eingehen, nur so viel zum Anreißen. Der Begriff Ekklesia hatte zur Zeit Jesu überhaupt nichts mit geistlichen Dingen zu tun oder einer geistlichen Gemeinschaft oder geistlichen Versammlungen. Es war ein rein praktisch beschreibender Begriff, der wurde für Armeen benutzt, für Gemeinderatssitzungen, für Stadträte und solche Geschichten. Ja? Also man hat nichts ursprünglich mal mit Gemeinde zu tun gehabt. Und dann kommt aber Paulus und fängt an, diesen Begriff neu zu interpretieren, neu zu malen, neu zu füllen mit Leben und verändert die bekannte Verwendung von Ekklesia der damaligen Zeit in das, was wir heute kennen. Ja, Paulus spricht nämlich in 1. Thessalonicher die Gemeinde dort an als die Versammlung der von Gott, dem Vater, Gerufenen. In 1. Korinther und 2. Korinther, in Galater und noch an einigen Stellen danach macht Paulus dann deutlich, dass er unter Gemeinde aber nicht nur diejenigen versteht, die von Gott gerufen wurden, sondern Gemeinde ist für ihn auch eine Gruppe der Menschen, die gerufen wurden und diesem Ruf folgen und zusammenkommen und miteinander Gemeinschaft zu haben. Doch Paulus meint unter Gemeinde aber eben nicht nur die Zusammenkunft oder die Versammlung der von Gott Gerufenen, sondern noch viel mehr. Und darüber möchte ich heute sprechen. Zunächst einmal meint er unter Ekklesia auch die örtliche Gemeinschaft. Was bedeutet das? Er schreibt zum Beispiel von der Gemeinde in Korinth oder der Gemeinde, die in Korinth ist, korrekt übersetzt. Ja, 1. Korinther 1, Vers 2 und 2. Korinther 1, Vers 2. Die Gemeinde ist also für ihn, für ihn ist die Gemeinde kein Gebäude oder eine Veranstaltung einmal in der Woche. Und die Gemeinde existiert eben unabhängig davon, ob wir eben gemeinsam sind, zusammen sind im Moment oder nicht. Ja, seinem Verständnis nach lebt jeder, der zur Gemeinde gehört, in einer neuen Schöpfung, 2. Korinther 4, Vers 17, in einem neuen Ding, welches parallel zu unserer gesellschaftlichen und familiären Zugehörigkeit ist und diese überlagert. Wenn er also sagt, der Gemeinde von Korinth oder den Heiligen in und so weiter und so fort, dann meint er, ja, die Stadt hat eine Stadt, ja, aber die Stadt hat auch eine Gemeinde. Und zwar in der Stadt, jeder, der zu Christus gehört, zu den Gerufenen, ist Teil der örtlichen Gemeinschaft. Und durch diese Zugehörigkeit werden wir nicht aus dem bereits bestehenden gesellschaftlichen Gefüge rausgelöst. Wir sind ja weiterhin Teil der Stadt oder des Landes, ja. Der Christ bleibt Thessaloniker. Er bleibt Israelit oder er bleibt Römer, je nachdem, was er ist. Er bleibt Sklave oder er bleibt freier Bürger, obwohl wir ja zur Transformation dessen hin schon mitarbeiten können. Aber initial ist er erstmal das, was er ist, ja. Und die neue Zugehörigkeit, für die verwendet Paulus das Wort Politeuma, was so viel wie Staatsbürgerschaft bedeutet. Also haben wir plötzlich neben der Zugehörigkeit zu unserer Stadt und der Staatsbürgerschaft zu unserem Land noch eine neue, eine Staatsbürgerschaft in der Gemeinde Christi. Das bedeutet eben nicht, dass man die verliert, die man hier hatte. Die kommt dazu. Doppelte Staatsbürgerschaft habe ich übrigens auch. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde schafft ein neues Verhältnis, wo neben der bisherigen Zugehörigkeit zu einem Volk und einer Gesellschaft eine neue Dimension dazukommt, obwohl wir mitten in dieser Welt sind. Und die praktischen Unterschiede, ob du jetzt eben Thessaloniker, Israelit, Römer, Sklave oder freier Bürger bist, bestehen für dich in der Realität, im Alltag draußen weiter. Aber in Galater sagt uns Paulus ganz klar, dass sie in der Gemeinde nichts bedeuten. Ja, in Galater 3, Vers 27 und folgenden, dann treten innerhalb der neuen Schöpfung Einheit und Gemeinschaft in den Vordergrund und nicht die Dinge, die uns unterscheiden und unsere Identitätsgrenzen bilden, sondern dass wir eins sind in dem Herrn, kommt in den Vordergrund. Letztlich ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser neuen Schöpfung Gottes, der Gemeinde, die Taufe, wie Paulus sie in Römer 6, Vers 3 und folgenden erklärt. Also das ist so das Siegel, wo man dann zeigt, ich gehöre dazu. Ja, ich hole mir meinen Pass ab. Ich lasse mich taufen. Und dann gibt es neben der örtlichen Gemeinschaft noch die regionale, die nationale Gemeinschaft, würde man heute sagen. Paulus spricht nämlich neben der Gemeinde von Korinth und Thessaloniki auch von Gemeinden in Judäa, in Mazedonien, Galatien, Asien. Und damit ist so etwas Ähnliches wie die heutigen Gemeindeverbände gemeint. Ja, nur dass es zu Paulus Zeiten noch keine unterschiedlichen Denominationen gab. Aber heute wären die Äquivalente sowas wie die Evangelische Allianz, der BFP, Europäische Pfingstföderation und solche Geschichten. Ja? Also sowas Ähnliches gab es von der Denke her damals auch. Und all diese Schichten betreffen Gemeinde in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es die allumfassende Gemeinde. Paulus verwendet für die Gemeinschaft aller Gläubigen, also über Grenzen hinweg, von Städten, von Regionen, von Kulturen, von Kontinenten hinweg, ja sogar über die Grenze von Zeit hinweg, eine Metapher. Er möchte uns zeigen, dass alle Jünger Jesu, alle von Gott gefundenen und gerufenen, alle, die in diese neue geistliche Realität eingetreten sind, ja, die wiedergeboren sind aus allen Zeiten und Orten, bilden vor Gott eine Einheit. Und das ist bei uns, sagen wir, Protestanten, Evangelikalen und Pfingstlern ein bisschen schwierig, weil wir gedrillt wurden, Erlösung individuell zu denken. Ja, es geht um mich und meine Erlösung und meine Beziehung zu Gott. Aber Paulus schreibt an so vielen Stellen ein Bild dessen, dass wir Teil eines größeren Ganzen werden. Ja, und das Erlösungswerk Gottes betrifft alle, die waren und die kommen werden. Und wir werden ein Teil dieses neuen Ganzen. Und diesem neuen Ganzen gibt er einen Namen. Er nennt es die Braut Christi. Die Braut Christi ist eben nicht die Gemeinde in Laupheim oder die Gemeinde in Deutschland oder alle Pfingstler oder alle Katholiken. Die Gemeinde Christi sind alle Herausgerufenen aller Zeiten und aller Orte, die eine Beziehung mit Gott eingehen. Und die von ihm erkauften gehören ihm. Und wie eine Braut warten wir eben darauf, dass sich unsere Bestimmung erfüllt und er wiederkommt, um in Ewigkeit mit uns zusammen zu sein. Und das ist keine Einzelveranstaltung. Ja? Also das Brautfest Christi, die Hochzeit, auf die wir in der Offenbarung hinsehen, da geht's nicht mehr nur um dich und Gott. Ja? Aber dazu später mehr. Christsein ist mehr als nur ich und Gott. Und ich werde mich hier jetzt nicht weiter aufhalten, denn heute geht es mir um die lokale Gemeinde und nicht die globale Gemeinde. Ich möchte über lokale Gemeinde sprechen und die Menschen, mit denen wir regelmäßig praktisch unseren Glauben teilen. Ja? Und dafür sehen wir uns zwei weitere Metaphern an, die Paulus für Gemeinde verwendet. Die eine ist wahrscheinlich die bekannteste und die am meisten genutzte, deswegen werde ich mich da kurz halten, nämlich die Gemeinde als Gebäude. Zum einen beschreibt Paulus die Gemeinde als Gebäude, als Haus. In 1. Korinther 2, Vers 9 zum Beispiel und in 1. Korinther 10, Vers 23 sind zwei Beispiele. Etwas, das gebaut wird und aus vielen Einzelteilen besteht und einen gewissen Raum einnimmt. Ja, so beschreibt er Gemeinde innerhalb dieser Metapher. Und jeder einzelne Stein hat eine Position und eine Rolle. Das sind dann wir, ja. Und wir tragen alle zu dem Gesamtgefüge bei und jeder ist nötig, damit es entweder trägt oder nicht oder damit Wind durchzieht oder nicht, ja. Und das ist ein geschützter Raum, der entsteht. Ein Haus ist ein geschützter Raum, ja, das aus Einzelteilen entsteht. Und das ist ein schönes und klares Bild, mit dem wir, denke ich, einfach was anfangen können, ja. Die Gemeinde als Gebäude, bei der jeder ein Teil ist. Ja. Viel wichtiger ist mir aber ein anderes Bild, weil ich im Detail darüber sprechen möchte heute, nämlich die Gemeinde als Organismus. Denn Paulus beschreibt die Gemeinde auch als einen lebenden Organismus. Konkret verwendet er das Bild eines menschlichen Körpers. Ja. Diesen Organismus, den er Leib Christi nennt, beschreibt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 27, da steht nämlich, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. So, jetzt klingt das im ersten Augenblick genauso wie ein zusammengesetztes Gebäude, so ist ein Körper halt dann auch zusammengesetzt. Es gibt aber einen riesigen Unterschied, ja, das Gebäude ist kein lebendes Objekt. Hier wird klar, dass Jünger Jesu sein, gläubig zu sein, Christ zu sein, nicht in Isolation möglich ist, ja, sondern man automatisch Teil eines lebendigen Ganzen ist. Ich kann nur zu Jesus gehören, weil ich Teil seines Leibes bin. Ich bin Teil dieses geistlichen Organismus. Ich bin damit zwangsläufig auch mit den anderen Teilen dieses Organismus verbunden, ja. meine Hand und mein Ohr und mein Auge, mein Gehirn, meine Eingeweide müssen gut miteinander funktionieren. Sie müssen gut miteinander auskommen. Nicht gegeneinander arbeiten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die nach 6 Jahren fast komatösen Zustand dieses Jahr aus dem Krankenhaus entlassen wurde, weil ihr Körper andere Teile ihres Körpers angegriffen hat. Ja? Und wenn man echt nicht gewusst hat, wird sie, ja, jetzt ist sie mittlerweile 48, aber war die Frage, wird sie ihr Leben im Bett verbringen, im Dämmerzustand, im Körper eingeschlossen, voll bewusst, aber kaum möglich, irgendwas zu tun, weil ihr Auto, also ihr Immunsystem den eigenen Körper angegriffen hat und es einfach nichts gab, das ihr helfen konnte. 6 Jahre lang. Und das ist, wenn ein Organismus nicht funktioniert. Wenn Teile gegen andere Teile arbeiten. Aber sie müssen nicht nur gut miteinander funktionieren, auskommen und sich tolerieren, die Teile müssen einander auch dienen. Weil die Aufgaben unterschiedlich sind. Sie sind aufgrund ihrer Beschaffenheit jeder für eine bestimmte Aufgabe gemacht, ohne die der ganze Organismus als Einheit nicht perfekt funktionieren würde. Alle müssen geben und empfangen können, damit der Organismus überleben kann. Habt ihr das verstanden? Jeder muss geben und nehmen können, wenn er Teil eines Organismus ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Paulus macht in diesem Abschnitt sehr deutlich, dass keiner wichtiger ist als der andere. Also er geht über die ehrenhaften und unehrenhaften Teile hinweg und das ist mal, könnt ihr mal selber durchlesen, aber er macht ganz deutlich, dass es keinen niedrigerwertigen Teil an unserem Körper ist und genauso gibt es am Leib Christi keinen niedrigerwertigen Teil. Es gibt nur unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Und jetzt ist aber das Ideal der heutigen Gesellschaft ein anderes, als Teil zu sein von irgendwas. Ja? Das Ideal der heutigen Gesellschaft ist Unverbindlichkeit, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Frei zu sein, tun und lassen zu können, wann man will, was man will, ohne irgendwo eine Verpflichtung zu haben. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, wenn du erfolgreich sein willst, mache dich unabhängig von anderen. Denn nur wenn du wirklich unabhängig bist, kannst du dauerhaften Erfolg haben. Und selbst wenn du versagst, kannst du niemandem die Schuld geben außer dir selbst. Das formt Charakter und macht stark. Ja. Jetzt ist es aber so, da mag vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin sein mit dem zu seinen Fehlern stehen und Charakterformen, aber ansonsten ist das absoluter Quatsch. Ja, sowas kann nur aus einer zutiefst entwurzelten, individualisierten Gesellschaft herauskommen, wie wir sie heute in den westlichen Kulturen vorfinden. Ja, ich bin in 2 Kulturen, vielleicht sogar 3 Kulturen groß geworden. Ja, und wenn ich schaue in dem ländlichen Umfeld, in den Bergen Bosniens, wo mein Vater her ist, wenn man da jemanden gefunden hat, der gemeint hat, er kann alles für sich alleine machen, den hätte man für verrückt erklärt. Ja, das sind dann auch die, die in der Regel auch gescheitert sind mit ihrem Leben. Da ist die Gemeinschaft und die Abhängigkeit voneinander und der Dienst füreinander ganz normaler Teil. Wenn die unseren heutigen Individualismus sehen, greifen die sich an den Kopf. Ja, und es kommt ja auch näher. Die sehen das ja bei sich in den Städten auch. Aber da gibt's noch alte Leute, die verstehen die Welt nicht mehr. Jeder für sich spinnen die noch. Ja, seit Jahrtausenden war das in allen Kulturen anders. Da war Stärke aus Gemeinschaft, war immer das Ziel. Und die Realität ist aber folgende. Wenn du zum Leib Christi oder der Braut Christi gehören möchtest, kommst du an deinen Geschwistern nicht vorbei. Du kommst an Gemeinschaft nicht vorbei, denn wir sind Teil eines Ganzen. Erkläre dich zu einer lokalen Gemeinde zugehörig, weil das ist deine Andockstelle an den Leib Christi. Ja? Und warum brauchen wir überhaupt Gemeinschaft, fragt jemand. Ja? Warum kann ich nicht allein mit Gott und überhaupt? Und es gibt Ausnahmesituationen, da sind Menschen auf einer einsamen Insel oder im Gefängnis wegen Verfolgung isoliert. Ja, man kann geistlich überleben in der Gnade Gottes und durch den Dienst des Heiligen Geistes, wenn man allein ist. Aber das ist nicht die Norm und das ist nicht, wofür wir gebaut sind. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. nach dem Bilde eines dreieinigen Gottes, der in ewiger gebende und empfangende Liebe existiert. Nach diesem Bild sind wir geschaffen. Darum wurden wir geschaffen. Innerhalb des dreieinigen Gottes herrscht ein Kreislauf der Liebe, der auf uns Menschen ausgeweitet werden sollte. Dafür wurden wir erfunden. Und jetzt können wir nicht tun, als ob wir das nicht brauchen. Das ist eine Grundkonstruktion. Jeder Einzelne ist mit zwei Grundbedürfnissen auf die Welt gekommen. Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Und immer dann, wenn eins von beiden fehlt, verkrüppeln wir innerlich. Zu Gemeinschaft mit Gott zu haben. C.S. Lewis hat den berühmten Satz geprägt. Ich glaube, ich habe ihn hier schon ein, zwei Mal vielleicht verwendet, weil ich ihn so sehr liebe. Ja, er hat gesagt, dass wir mit einem Bedürfnis, einer Sehnsucht geschaffen wurden, mit einer Lücke in unserem Wesen, die die Form Gottes hat. Nichts Diesseitiges, nichts aus der erschaffenen Welt kann dieses Bedürfnis stillen. Nichts, kein Puzzlestück passt da rein in die Lücke. Ja, nur Gott kann diese Sehnsucht stillen, die wir in uns drin haben. Und Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch manche Menschen, die Gott kennen, aber ablehnen, und manche Menschen, die sich sogar Christen nennen, können nicht zulassen, dass Gott all dies ausfüllt, sondern versuchen es mit allen möglichen Dingen zu stopfen, die wir auf dieser Welt finden, und missbrauchen diese Dinge. Ja, wir missbrauchen dafür Dinge oder Menschen, aber alles, was wir da reinstopfen, in diese Sehnsuchtslücke, kann die Last unseres Glückes nicht tragen und wird zerbrechen und uns mitnehmen. Nur Gott kann diese Sehnsucht stillen nach dem Jenseitigen. Und Jesus kannte diese Wahrheit. Er verbrachte viel Zeit allein mit seinem Vater. Er nahm sich ausreichend Raum und Zeit, um seinen himmlischen Vater an diese Stelle seines Wesens andocken zu lassen, immer wieder, und um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Natürlich ging er mit seinen Jüngern auch in die Synagoge. Ja? Also er sagte nicht, ich mache nur hier eins. Ja? Und dort hörte er der Auslegung der Schriften zu und pries den Herrn mit den anderen zusammen in Psalmen, und er lobte. Er lehrte dort auch, wissen wir, und er diente mit anderen, aber er kam immer wieder zurück an diesen Punkt der Einsamkeit mit Gott, um Gott an diesen Sehnsuchtslücke anflanschen zu lassen. Und bei uns ist es aber oft andersherum. Wir kommen in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist zwar nicht falsch, aber es ist eigentlich nicht die primäre Aufgabe unserer Zusammenkünfte zum Gottesdienst. Einer meiner Lehrer hat einmal gesagt, dass wir sonntags nicht leer in den Gottesdienst kommen sollten, um aufzutanken, sondern aufzutanken zu den Füßen Gottes und dann voll in die Kirche zu kommen, voll des Heiligen Geistes, der Gegenwart Gottes, und dann werden wir uns wundern, was für Kräfte freigesetzt werden in unseren Versammlungen. Dann explodiert die Macht und die Gegenwart Gottes und Wunder geschehen. Menschen werden transformiert, Städte werden transformiert. Wir haben es aber irgendwie anders gelernt, oder? Wenn wir in die Gottesdienste gehen, ich gebe euch da mal ein kleines Bild, nicht lachen. Wenn wir in Gottesdienst gehen, um Gott zu begegnen, dann benehmen wir uns wie jemand, der mit seinem Handy in eine Telefonzelle geht, um zu telefonieren. Versteht ihr das? Findet ihr das sinnvoll? Okay. Kann sein, wenn man seine Ruhe braucht, Tür zu machen und so, ja. Okay, verstehe ich. Solche gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, Telefonzellen, wo man die Tür zu machen kann. Aber zurück hier. Durch Jesu Opfer, Auferstehung und seinen Heiligen Geist brauchen wir keinen Tempel, keine Synagoge mehr, keine Kirche, keine Gemeinschaft, keine Versammlung, um mit ihm in Beziehung zu treten. Der Vorhang ist zerrissen, und zwar von oben nach unten, ja, und das ist auch ein wichtiges Bild. Gott hat den Vorhang zerreißen lassen. Er hat uns den Weg freigemacht vom geistlichen Festnetz in unbegrenzte Erreichbarkeit, okay? Volle Abdeckung. Und lasst uns diese Freiheiten nutzen und Gott täglich dort begegnen, wo wir sind. Ladet Gott morgens ein, euch am Tag zu begleiten, durch den Heiligen Geist in eurem Bewusstsein zu bleiben. Ja, egal was ihr tut. Und das muss nicht immer förmlich sein. Ja, Ich bin aus einer extrem konservativen Gemeinde, ja, in der ich aufgewachsen bin. Und wenn du da morgens nicht eine Stunde stille Zeit gemacht hast, dann warst du kurz vorm, also eigentlich hast du schon dem Teufel gehört, ja. Und für mich war das immer ganz schlimm, weil ich einen Biorhythmus habe, der anders tickt. Ich werde nicht vor 1:30 müde, ja. Und ich brauche einen Hammer, der mir auf den Kopf schlägt, wenn ich vor 7 aufwachen muss, ja. Jetzt ist es natürlich ungeschickt, weil ich seit Jahren um 5 aufstehen muss, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Aber vielleicht zeigt euch das, dass es für mich keinen Sinn macht, früher aufzustehen, um noch stille Zeit zu haben, weil das keine qualitativ hochwertige Zeit sein kann, ja. Meine Maschine dreht erst so ab 9 Uhr langsam hoch, da bin ich mir bewusst, was ich tue. Bis dahin mache ich nur Routineaufgaben, ja. Alles nur, was man automatisieren kann, ja. Ich finde meine Zeit, meine Qualitätszeit mit Gott abends. Ich baue mir Lücken ein in den Tag. Ich gehe mehrmals die Woche bewusst allein zum Mittagessen, um Zeit mit Gott zu haben. Manchmal um zu beten, manchmal nur um stille zu sein, manchmal nur um eine Predigt zu hören, ja. Aber ich gebe Gott meinen Tag in die Hände, auf dem Kilometer, den ich vom Bahnhof zum Büro habe, ja, wo ich dann zur Arbeit laufe. Und das können alles Beispiele sein, ja. Ich finde kleine Lücken im Tag, um Gott zu danken und zu loben. Übrigens, danken, ja. Das wäre eine separate Predigt für sich. Aber prüft mal eure Dankbarkeit für euer Leben vor Gott, ja. Also, das kam mir jetzt nur so als Gedanke. Ich sage euch nur eins, die Qualität eures Lebens, das, was ihr emotional empfindet über die Qualität eures Lebens, ist zu 100% davon abhängig, was für eine Dankbarkeitshaltung ihr Gott gegenüber habt, ja. Das heißt nicht, dass ihr dankbar sein müsst für Dinge, die schlimm sind oder euch wehtun oder euch Angst machen, sondern für die Dinge, die gut sind. Denn die Bibel sagt, dass alles Gute vom Herrn kommt. Ja? Sucht bewusst die Dinge, für die ihr dankbar sein könnt. Schaut sie an, geht durch den Tag und dankt dem Herrn für diese Dinge, mit denen er euch gesegnet hat. Und ja, der restliche Tag, auch wenn ich jetzt nicht eine große stille Zeit morgens machen kann, es reicht allein, wenn ich tatsächlich diesen Kilometer mit Gott gehe bis zum Büro und ihm um Frieden und Weisheit bitte und darüber mich zu begleiten. Der Tag hat eine ganz andere Qualität. Es gibt Tage, da vergesse ich das, ja, und das merke ich meistens dann schon, ja, wenn man gestresst ist und alles. Und das ist es. Ich muss bewusst mir Momente suchen. Im Tagesablauf, im Wochenablauf, ja, man kann das ja auch manchmal konzentriert in der Woche verteilen, wo ich Gott erlaube, an diese gottförmige Lücke, an diese Sehnsuchtslücke meines Lebens anzudocken. Und dann muss ich sie nicht mit anderen Dingen füllen. Ich muss sie nicht mit anderen Sachen vollstopfen, die da nicht hingehören. Ich bin nicht allein und leer, sondern ich spüre, dass Gott bei mir ist. Aber das war die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der andere Aspekt, zu dem wir geschaffen sind, ist Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Und da wird es dann natürlich schwierig, weil die anderen Menschen sind halt anders. Ja? Warum können nicht alle so sein wie ich? Wäre schlimm, aber aber manchmal denkt man's, ja, weil sobald jemand anders ist, wird's anstrengend. Wir erkennen schon in kleinsten Babys, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Wirklich. Ich habe 2 dieser Würmchen halbwegs groß kriegen dürfen. Ja, 10 sind sie jetzt. Aber es ist tatsächlich so, ohne Kontakt zu anderen Menschen können sich Kinder nicht entwickeln und Erwachsene können nicht gesund bleiben. Es gab im Sozialismus Experimente, wo man Kinder sich alleine überlassen hat, in größeren Gruppen, in verschiedenen Altersgruppen. Ja, und da kamen ganz schlimme Sachen bei raus. Kinder können sterben, wenn sie sozial vernachlässigt sind. Das ist mein Ernst. Das kann echt die Brücke vom Psychischen ins Organische nehmen. Und Kinder können ohne ersichtlichen Grund sterben, wenn sie sozial vernachlässigt sind. Ohne Kontakt können sie sich nicht entwickeln. Und wir haben ein dringendes Bedürfnis danach, zu kennen und gekannt zu werden. So sind wir gebaut. Ja? Gleich im ersten Kapitel, ja, der Mann erkannte die Frau, Ja, und da, das hat so viele Konnotationen. Also es geht über tiefe, intime Beziehungsebene, über sexuelle, aber eigentlich bedeutet es immer noch mehr. Es bedeutet, zu kennen und gekannt zu werden. Das ist ein Bedürfnis. Wir haben ein Bedürfnis, unsere Geschichte mit anderen zu teilen und unser Leben mit anderen zu teilen. Und auch Jesus war nicht anders. Ja, Leute unterschätzen das, aber die Bibel sagt uns, er war ganz Mensch. Er war auch ganz Gott, aber er war ganz Mensch. Und er brauchte und genoss die Gesellschaft von Menschen. So sehr sogar, dass er dafür kritisiert wurde, mit wem und vor allem, womit er seine Zeit verbrachte. Und jetzt kann man das natürlich vergeistlichen und sagen, ja, das hat er bewusst missionarisch gemacht. Das ist Quatsch. Ja? Gott hat ein Bedürfnis in Jesus, als er auf dieser Erde Mensch war, Gemeinschaft mit denen zu haben, die ihm lieb waren. Er hatte eine recht große Gefolgschaft, die ihn umgab. Man redet so von circa 120 Leuten, die ihn oft begleitet haben. Dann hat er die 72, die er da mal paarweise ausgeschickt hat, zu dienen, wenn ihr euch erinnert. Das war so ein bisschen ein engerer Kreis. Dann hat er natürlich die 12 Jünger, die ganz intensiv Zeit mit ihm verbracht haben, wo er praktisch Mentor war, die er gelehrt hat, die er praktisch als Multiplikatoren vorbereitet hat für das Reich Gottes. Ja. Und dann hatte er noch andere Freunde, wie Martha, Maria und ihren Bruder Lazarus. Er hatte aber auch vor allem, zu Martha, Maria und Lazarus, das waren Menschen, die sind zumindest, soweit man weiß, nicht immer mit rumgezogen, ja. Aber sie waren eine Anlaufstation für Jesus, wenn er regenerieren musste. Es war ein Ort, Bethanien war so praktisch, Schutzzone, ja. Da konnte er praktische Hilfe bekommen, Gemeinschaft bekommen. Und diese Menschen waren bereit, Zeit und ihre Fähigkeiten für Jesus und seine Jünger zu investieren, um ihnen zu dienen. Ja, wie nennt man das? Das ist halt wie, wenn die immer arbeiten, ja, irgendwo hin können, wo sie regenerieren können. Ja, das war Bethanien. Aber vor allem hatte Jesus noch Johannes, Jakobus und Petrus. Das war sein innere Zirkel, seine Vertrauten, mit ihnen teilte er seine intimsten Gedanken, seine Ängste, seine Hoffnungen, sein Innerstes sein Innerstes kann und soll man nicht vor allen ausbreiten. Das ist so, funktioniert das nicht, ja? Das ist gefährlich und dumm und gar nicht nötig. Jesus hatte diese drei, er nahm sie mit auf den Berg der Verklärung, wo sie ihn in einer Art und Weise sahen, wie es niemandem sonst vergönnt war. Er nahm sie aber auch mit nach Gethsemane. Sie waren Teil seiner Höhepunkte und seiner Tiefstpunkte. Er ließ den Rest seiner Jünger zurück und nahm die drei mit. Okay, sie sind auch eingeschlafen, aber sie waren zumindest dabei. Er brauchte sie da. Er teilte mit ihnen die schönsten und schwersten Momente seines Lebens. Und auch wir benötigen Vertraute, die uns kennen, in guten und in schlechten Zeiten, die da sind und unsere Träume und Ängste genauso kennen wie die Dinge in unserer Persönlichkeit, die wir am liebsten verstecken würden. Wir benötigen Menschen, denen wir nichts vormachen können und die in unser Leben hineinsprechen können, um uns zu ermahnen oder uns Mut zu machen. Diese Verbindlichkeit hält uns gesund. Wir haben also gesehen, dass der Mensch dazu geschaffen ist, Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen zu haben. Und die Gemeinde ist der Organismus, an dem sich beide diese Grundbedürfnisse vereinigen. Und wenn Gemeinde richtig gelebt wird, erfüllen sich auch beide diese Bedürfnisse im Rahmen der Gemeinschaft, im Rahmen dieser Gruppe von Menschen, mit denen wir Leben teilen. Und deswegen auch der Untertitel dieses Vortrags, wo steht, Gemeinde ist Glaubens- und Lebensgemeinschaft. Der Grund, warum ich beides ausdrücklich nenne, ist, weil wir den Teil mit der Lebensgemeinschaft oft vergessen wollen, manchmal. Ja? Wir Christen sind geneigt, den Glaubensaspekt unseres Christseins hervorzuheben und den gemeinschaftlichen Aspekt unseres Christseins zu vergessen. Wir sprechen davon, dass wir eine Gemeinde sind, weil wir an denselben Gott glauben, an die Erlösung durch Jesus Christus und an ein Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes und vergessen oft die zwischenmenschliche Ebene, wenn wir über die Dimension Gottes sprechen. Aber sie gehört dazu. Die individualisierte Gesellschaft, in der wir heute leben, beeinflusst uns gewaltig. Ja? Wie schon gesagt, in die Kirche gehen, um aufzutanken, nur keinen Stress, nur keine Überschneidung mit dem Leben oder Gott bewahre Bedürfnissen anderer. Ja? Reale Menschen. Ja? Das ist messy, sagt man heute. Keine Verbindlichkeit, Hauptsache frei sein, um spontan sein zu können. Der amerikanische Theologe und Pastor Tim Keller hat vor einigen Jahren in einem Interview Folgendes gesagt für eine sehr bekannte Zeitung. Er hat gesagt, jeder sagt, er wünscht sich Gemeinschaft und Freundschaft. Aber sobald man über die dazugehörige Verantwortung und Verbindlichkeit redet, rennen sie weg. Das ist es doch heute. Mir, mich, ich. Natürlich bin ich für Freundschaft, solange ich davon profitiere. Emotional oder auf irgendeine andere Weise. Das ist leider unsere Zeit, die uns umgebende Kultur. Und lasst uns als Gemeinde einen Gegenwurf dazu leben. Lasst uns die Gemeinschaft der Gläubigen zu einem lebenden Organismus wiedererwecken. Praktisch, ja, ich möchte zum Ende auch kurz praktisch werden. Ja. Auf den Aspekt der Gemeinde als Glaubensgemeinschaft gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr im Detail ein. Ich denke, da dürfte das meiste klar sein. Ja. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die einen gemeinsamen Glauben haben, gemeinsame Grundwerte, ein gemeinsames Ziel. Und ich habe, glaube ich, im letzten Dezember mehr über die gute Nachricht und Jüngerschaft hier bei euch gesprochen. Ja. Und kurz zusammengefasst können wir sagen, wir als Jünger Jesu sind dazu aufgefordert, die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Und die Nachricht ist eine Nachricht von Gnade, von Freiheit, Freiheit vom Gesetz, ja. Und Freiheit von den Folgen von unseren Sünden. Die Nachricht von Versöhnung und Liebe, damit Menschen zum Glauben kommen, umkehren und errettet werden. Das ist unser Auftrag als Glaubensgemeinschaft, ja. Wir sind aber auch aufgefordert, das Leben eines Jüngers zu leben. Und wer sich das nochmal anhören möchte, kann das gerne tun. Und anderen vorzuleben, ja. Damit Menschen sehen können, wie ein Leben nach der Umkehr aussieht. Und damit sie auch selber zu Jüngern werden. Ja, wir sollen nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern einen Lebensstil verbreiten. Und da kommt jetzt die Lebensgemeinschaft rein. Ja, denn Gott hat nicht gesagt, solange du nur das Richtige über mich glaubst. Nein, die Bibel ist voll davon, wie Leben im Reich Gottes praktisch auszusehen hat. Und Gemeinschaft ist ein essentieller Teil dazu. Schon in dieser Zusammenfassung, die ich gerade gesehen habe, sehen wir, dass Glaube, sofern er ernsthaft ausgelebt wird, sehr praktisch und sehr zwischenmenschlich wird. Wir kommen fließend von der Glaubensgemeinschaft zur Lebensgemeinschaft, wenn wir den Glauben richtig verstehen und anwenden. Gelebter Glaube ist nämlich in höchstem Grade zwischenmenschlich, genauso sehr wie geistlich. Und wobei das Sozial-Zwischenmenschliche nicht ausschließlich vom Geistlichen geprägt sein darf. Vielleicht versteht ihr den Satz nochmal kurz, bevor ich weitergehe. Beides ist gut, Gott gewollt und nötig für einen gesunden, gelebten Glauben. Das bedeutet, nicht alles, was wir miteinander tun als Geschwister, muss vergeistlicht werden. Nicht alles muss eine geistliche Motivation haben und nicht alle unsere Gespräche müssen über Gott gehen. Ja? Es geht darum, ein natürlich ausgewogenes soziales Leben zu haben mit den Geschwistern. Und zum Natürlichen, es ist unnatürlich, wenn es immer nur um ein Thema geht. Man soll Leben teilen und da gehören alle Themen dazu. Aber ich komme jetzt zur Lebensgemeinschaft auf persönlicher Ebene. Wie schon erwähnt, haben wir ein gottgegebenes Bedürfnis nach Freundschaft und Nähe. Und ich meine damit ausdrücklich nicht die Art von Nähe wie in einer Ehe. Ja? Ich kann und möchte jetzt nicht über Ehe sprechen. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, nämlich, dass es ein moderner Irrglaube ist, von seinem Ehepartner die Erfüllung aller sozialen Bedürfnisse zu erwarten. Da denke ich gleich an die Hollywood-Filme, You Complete Me und Du bist mein Seelenverwandter und alles. Und das Ganze drumherum gerät in Vergessenheit und Nebel. Ja, das war nie so geplant, das ist von Gott auch nicht so gewollt. Ja, es ist eine Einheit, es ist die tiefste Form von Intimität und es ist die Kern- und Keimzelle unseres Lebens, wenn wir in Ehe sind. Von da aus breitet sich alles andere aus. Aber es ist nicht die einzige tiefe und innige soziale Beziehung, zu der wir berufen sind. Wir brauchen tiefe Freundschaften unabhängig von Ehe. Und so ist es natürlich und schön, wenn wir dieses Bedürfnis durch Beziehungen mit Menschen stillen, die dasselbe glauben wie wir. Deswegen Glaubens- und Lebensgemeinschaft. Und dasselbe Ziel im Leben haben. Also Freundschaften in der Gemeinde aufzubauen, ist das Natürlichste und das Gesündeste. Versteht das nicht als Aufruf, eure ungläubigen Freunde fallen zu lassen. Im Gegenteil, ich habe zu dem Thema, beim Thema Jüngerschaft ausführlicher darüber gesprochen und ich habe weiterhin ungläubige Freunde und werde die haben und ich denke auch, dass wir die glauben, um mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und den Kontakt zu umgebenden Kulturen nicht zu verlieren. Aber was ungläubige Freunde niemals vollständig sein können, ist eine geistliche Stütze, eine Sicherung, eine Erweiterung unseres Gewissens. Lasst mich kurz, jetzt schauen wir mal. Uiuiui. Jetzt habe ich schon 40 Minuten. Hm? Ich erzähle euch noch ganz kurz die Geschichte von David. Ihr erinnert euch, David hat sich in die falsche Frau verguckt. Und es blieb nicht nur beim Vergucken. Und dann wollte er seine Sünde zudecken und hat angefangen zu manipulieren. Und am Ende hat er einen Menschen in den Tod geschickt, nur um seine eigene Sünde zu bedecken. David war vom Erfolg geblendet, vom Lob. Er war ein Star, er war ein Superstar. Und er konnte sich alles rausnehmen. Ja? Und dann kommt aber Nathan zu David und erzählt ihm eine Geschichte über den reichen Mann, der alles hatte, aber dem armen Mann sein einziges Schaf genommen hat, sein einziges Lamm genommen hat, um die eigenen Gäste zu bewirten. Und dann fragt er David, was soll mit so einem Mann geschehen? Und dann sagt David, boah, die Bibel sagt uns, dann brannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Und da sprach Nathan zu David, du bist dieser Mann. Wir sehen hier einen Mann Gottes, der es geschafft hat, aufgrund seines Umfelds, seiner Historie, seiner Rolle in der Gesellschaft, so blind für die eigenen Fehler zu werden. Er fühlte sich schon wie ein Superstar, ja? Wie ein Halbgott. Dass selbst der Prophet nicht einfach zu ihm kommen konnte und sagen, hey, du hast das und das gemacht und das ist nichts. Er musste eine List benutzen, um das Bewusstsein in David wieder zu wecken, um das Gewissen in David wieder zu wecken. Ja? Und warum erzähle ich das? Keiner hatte David rechtzeitig gesagt, als er gesehen hat, Persönlichkeitsveränderung, Verhaltensveränderung, hey, das, was du tust, ist Mist und das geht nicht. Ja? In einer funktionierenden Lebensgemeinschaft wäre es nie so weit gekommen, ja. Und deswegen brauchen wir dieses Kernteam, was Jesus um sich hatte, diese drei oder zwei, je nachdem, wie viele du hast. Wenn du mit einem anfängst, ist gut. Bitte den Herrn um einen oder um mehr. Aber es geht darum, jemand muss dich so gut kennen, dass er sieht, dass du gerade dabei bist zu entgleisen. Wir brauchen solche Beziehungen. Er muss nah genug sein, um es dir auch sagen zu können, und zwar in einer Art und Weise, dass du dich nicht rauswinden kannst. Wer ist der Nathan in deinem Leben? Wer kennt deine wahre Geschichte? Wem kannst du dich öffnen, wenn etwas daneben gegangen ist oder gerade dabei ist, daneben zu gehen? Ich habe Freunde gehabt, zu denen ich war auf eine Freizeit eingeladen, Teenie-Freizeit, um zu predigen. Und habe den Pastor, der mich eingeladen hat, und seine Brüder vor dem ersten Abend mitgenommen und habe gesagt, Leute, ich bin gerade dabei zu entgleiten. Und habe ihnen etwas aus meinem Leben erzählt und habe gesagt, ich brauche Gebet, Hilfe und Verbindlichkeit. Ich will, dass sie mich anruft und fragt danach. Ja. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ich noch predigen darf oder nicht. Aber die Gnade war da. Sie haben, das ist der gesunde Umgang damit. Wir brauchen diese Nähe. Womit wir beim wirklich schweren Teil angekommen sind, ja. Wie so oft möchten wir als Christen ein gewisses Image aufrechterhalten. Wir haben eine geistliche Persönlichkeitsmaske, die in der Gemeinde gefälligst zu funktionieren hat, ja. Aber Verbindlichkeit, Offenheit, Vertrauen und Wertschätzung wird uns jemand erst entgegenbringen können, und zwar Wertschätzung, Vertrauen, Offenheit und Liebe, die was wert ist, werden wir erst empfangen können, wenn wir die empfangen für das, was wir wirklich sind und nicht das, was wir vorspielen zu sein. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, in der Hoffnung für alle Übersetzung, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, den Haupt der Gemeinde. Was heißt das? Ohne wahrhaftig zu sein, werden wir nicht nur keine guten Beziehungen entwickeln können, wir werden uns nicht zu Christus hin entwickeln können. Wir werden nicht mehr und mehr in sein Bild gestaltet werden können, solange wir nicht offene und echte Beziehungen mit Menschen leben können. Habt ihr schon bemerkt, dass man in der Regel von den Kämpfen, Schwächen und Problemen der guten Christen erst hört, wenn sie erledigt sind? Ja, wenn ein Zeugnis gegeben wird, was ich alles überwunden habe. Wo sind denn die Zeugnisse bzw. die Aussagen, hey, mir geht's elend, tragt mich doch bitte. Jetzt ist natürlich nicht die Gemeindeversammlung mit, sagen wir hier, 80 Leuten oder in Ulm mit 300 Leuten oder mit 500 Leuten der richtige Ort, um sein Innerstes auszubreiten, weil das kann echt auch fahrlässig sein und nicht jeder kann damit umgehen. Aber wo ist der Ort? Der Ort sind die Kleingruppen. Und jetzt kommen wir zum Kern und zur Spitze der Botschaft. Ja, dort, wo das Netzwerk des Glaubens seinen Endpunkt hat, dort, wo du andockst, wo Menschen dich kennen, wo 10, 12, 8 Menschen regelmäßig zusammenkommen und einander begleiten durchs Leben. Dort kannst du diese Offenheit leben. Nicht nur bei den intimsten Freunden. Das ist die erste Öffnungsebene zum authentischen Christsein. Und jetzt haben manche das in Epheser gelesen und ja, die Wahrheit leben und sprechen, dann gehe ich jetzt mal und sage dem, was er schon immer hören musste, in Wahrheit und Liebe. Gell? Also so war das jetzt nicht gedacht. Ja, das funktioniert andersrum. Die Freiheit und die Erlaubnis, in das Leben anderer reinzusprechen, auf dieser persönlichen Ebene, ja, die bekommt man nur, wenn man vom Betreffenden dazu eingeladen wird. Versteht ihr das? Wenn man Leben mit ihnen teilt, wenn Intimität und Nähe wachsen, wächst automatisch die Freiheit, Dinge sagen zu können. Aber wenn du die Nähe und die Liebe nicht hast, dann hast du auch kein Mandat, irgendwie reinzureden. Erst kommt die Beziehung, dann die Kritik und das Hinterfragen. Ausnahmen hierzu sind natürlich Leiter und eingesetzte Seelsorger, die dürfen unbequeme Fragen stellen, wenn sie was sehen, aber die wissen in der Regel auch, wie sie das tun sollen. Ja? Ich möchte ganz kurz noch über Hauskreise, ich bin zu lang. Aber das brauche ich noch. Ich schneide dann schnell ab. Ich möchte kurz über Hauskreise und Kleingruppen sprechen, denn die sind echt wichtig, ja. Die sollen den zweiten Kreis um unseren inneren Zirkel darstellen. Das sind die Jünger, die Jesus hatte. Das sollten unsere Kleingruppen sein, ja. Und die sind ein geschützter Rahmen und man sieht regelmäßig dieselben Personen, kann sich austauschen, gegenseitig ermutigen und über das Wort Gottes und dessen Anwendung diskutieren. Und all dies geht im Rahmen einer größeren Gemeinde schlecht so interaktiv und gemeinschaftlich, wie man das in einer Kleingruppe machen kann. Und ich weiß, dass ihr hier eine Gemeinde seid, die praktisch aus Hauskreisen heraus entstanden ist. Und ihr kennt das und euch ist die Wichtigkeit bekannt. Aber was ich euch sagen möchte ist, ich möchte euch ermutigen, diese Beziehungsebene und dieses Element von christlicher Gemeinschaft nicht zu vernachlässigen, wenn die Gemeinde anfängt zu wachsen. Weil das ist die Versuchung. Man wird Teil eines größeren, neuen, größeren Ganzen und vernachlässigt die Fleißarbeit im Kleinen. Je größer die Gemeinde wird, umso nötiger sind die Beziehungen in den Kleingruppen, um Struktur- und Kulturänderungen tragen zu können, ja, und um mit schnellem Wachstum umgehen zu können. Bleibt dran an Kleingruppen. Soziologen sagen, dass bei Erwachsenen so eine Gruppe die ideale Größe bei 8 bis 12 Personen hat. Haben sie sich bei Jesus abgeguckt, weil wir haben vorhin gesehen, er hat es genauso strukturiert. Ja. Wenn es in eurer Gemeinde keine Kleingruppe gibt, die euch passt, ja, soll ja vorkommen, dann fangt einfach eine an. Es muss auch nicht immer die Form eines kleinen Gottesdienstes haben, wenn man zusammenkommt. Es kann thematische Kleingruppen geben, Hauskreise geben. Ich weiß von sehr erfolgreichen Kleingruppen, die sich ursprünglich zum Laufen und Backen getroffen haben und die jetzt Gemeinden sind. Ernsthaft. Ich kenne einen Hauskreis von Studenten, ich sage euch nicht, was denen ihr Thema war, ja, aber aus dem sind 11 Hauskreise entstanden, die zwischen 10 und 15 Personen haben. Und der Herr ist im Mittelpunkt der Beziehungen, nicht im Mittelpunkt jedes Gesprächs, nicht vielleicht sogar im Mittelpunkt jeder Zusammenkunft, aber im Mittelpunkt der Beziehungen. Eine Warnung noch. Wenn ihr so eine funktionierende Kleingruppe habt und wenn ihr euch wohlfühlt und da ist eine Dynamik, die gesund ist und da ist, lasst es nicht zu einer geschlossenen Gesellschaft werden. Ja? Seid immer darauf bedacht, andere mit reinzunehmen. Ich habe diesen Monat praktisch eine Gemeinde zu Grabe getragen gesehen, in der ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe, weil da die Haltung da war, wir haben es doch schön hier, keiner stört, wir sind heilig und wir funktionieren. Und das ist ein stagnierter Organismus, der nicht überleben kann. Kein Wachstum bedeutet Tod, ganz einfach. Alles, was lebt, wächst, regeneriert sich, verändert sich. Alles, was eingefroren wird, damit es sich nicht verändert, stirbt. Okay. In einer Gemeinde, die Lebensgemeinschaft ist, sollte man immer neu und offen sein für andere. Und da geht es darum, sich proaktiv und unaufdringlich andere reinzuziehen. Nicht anstrengend sein. Offen sein. Ist ein Unterschied. Ein letztes Riesenvorteil von Gemeinde als Lebensgemeinschaft ist die Einheit. Wenn eine Gemeinde so gesund miteinander durch Beziehungen in intimen Kreisen, in Kleingruppen und in einem Netzwerk von Kleingruppen in einer großen Gesamtgemeinde zusammen verwoben ist, dann bildet sie einen Organismus und dieser Organismus ist ein Netzwerk, welches ungeheure Schläge einstecken kann, ohne zerstört zu werden. Das Netzwerk von Lebensgemeinschaften bildet auch die Tragstruktur, die nötig ist, um eine Vision mit Gemeinde umzusetzen und Phasen von Übergang, Ungewissheit, Angst und Widerstand zu überbrücken. Netzwerk hält mehr aus als ein Monolith. Und wir erleben in Deutschland hier zum Glück keine physische Verfolgung, ja. Aber dort, wo extreme Verfolgung von Christen stattfindet, sind Gemeinden, die als Netzwerke aufgebaut sind, die am meisten aushalten und am Ende stärker rauskommen, als sie zu Beginn waren. Und was ist die Auswirkung dieser Lebensgemeinschaft? Das ist einfach. In Johannes 13, Vers 35 steht, an eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Eine gesunde Gemeinde als Glaubens- und Lebensgemeinschaft ist die beste Evangelisation, die ich mir vorstellen kann, weil jeder, der es geschmeckt hat, will ein Teil werden. Also zusammenfassend, lasst uns aufhören, in die Gemeinde zu gehen und lasst uns anfangen, Gemeinde zu sein. Nur das Richtige zu glauben, macht uns nicht zu einem Teil des Leibes Christi, sondern wir müssen unser Leben ihm praktisch übergeben und andocken an die Gemeinschaft. Und das nennt man Jüngerschaft und Leib Christi. Dann reicht auch die pure Anwesenheit an Gottesdiensten nicht, um Teil der Gemeinde zu sein, sondern wir müssen Leben miteinander teilen. Und das ist nicht immer nur geistlich, sondern auch praktisch gemeint. Und hier habe ich normalerweise ein oder zwei oder drei Zeugnisse von Menschen, die so eindrucksvoll sagen können, wie Gemeinde ihr Leben bereichert oder gerettet hat, wie sie getragen werden und wie sie dies leben im Netzwerk der Gemeinde. Und ich bin so drüber, deswegen lasse ich es jetzt, ja. Aber denkt daran, unser Glaube ist vertikal und horizontal. Das eine gibt es ohne das andere nicht. Wer das Zwischenmenschliche ausblendet, den Nächsten ignoriert, der lebt einen humpelnden, einbeinigen Glauben und wird nie sein volles, gottgewolltes Potenzial entfalten können. Nur mit der Ausrichtung auf Gott wirst du nicht dein Potenzial entfalten können. Du wirst nie zur vollen Reife hinwachsen, die Paulus beschreibt, oder zu Christusgleichheit kommen. Denn Christus war immer auf die Menschen orientiert und nicht nur dem Vater gegenüber orientiert. Sucht euch gläubige Freunde, mit denen ihr euer Leben ehrlich teilen könnt. Und wenn ihr aus dieser Predigt nur einen einzigen Gedanken mitnehmt, dann ist es dieser. Betet für tiefe, enge und intime Freundschaften in der Gemeinde. Sucht euch einen Hauskreis, Kleingruppe, baut eine, wenn es sein muss, ja, wo ihr regelmäßig Leben teilen könnt und Gott teilen könnt. Wir werden erleben, wie sich Gottes Dimensionen in ungeahnter Tiefe in euren Leben ausbreiten, wenn ihr diese Regeln von Lebensgemeinschaft befolgt. Und wenn dann Fjodor Dostojewski zum Schluss nochmal sagt, ich habe mich wohl schon tausendmal über diese Fähigkeit des Menschen gewundert, das höchste Ideal neben der niedrigsten Gemeinheit in seiner Seele hegen zu können und beides mit vollkommener Aufrichtigkeit, dann sage ich einem Christen, der in einer gesunden Gemeinde lebt und sich auf diese als Lebensgemeinschaft eingelassen hat, dem ist das nicht mehr möglich, weil die ihn lieben, werden ihm auf die Zehen steigen. Ja, lasst uns Gemeinde leben, nicht nur in die Gemeinde kommen. Amen.